Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast hat 24 Jahre lang aktiv Handball gespielt und dabei vieles gewonnen und noch mehr gesehen und erlebt. Der ehemalige deutsche Handball-Nationaltorwart Henning Fritz. Wir unterhalten uns über die Entwicklung des Handballs und was das für die Akteure selbst bedeutet. Henning bricht eine Lanze für die Schiedsrichter und er verrät, welchen Menschen er für was dankbar ist. Das und vieles mehr erwartet euch in der neuesten Folge Sportsfreunde. Eine kleine Info noch vorab. Die Folge mit Henning Fritz habe ich im Januar 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Henning, vielen Dank, dass du hier dabei bist bei Sportsfreunde. Für mich sehr, sehr geehrt, eine Handballlegende wie dich hier zu haben. Die erste Frage in meinem Podcast ist immer die gleiche, also auch für dich. Was hat dich zum Handball gebracht, beziehungsweise warum ausgerechnet Handball?
Ja, ich war schon als Kind sehr sportbegeistert. Da sollte der Ball, glaube ich, auch immer eine große Rolle spielen. Ich habe gerne Fußball gespielt. Ja, Handball in der Form, so als kleiner Junge noch nicht gespielt, aber wie gesagt, der Ball stand immer im Zentrum. Und durch einen Klassenkameraden, der mir gesagt hat, dass es eine Handball-AG gäbe, bin ich dazu gekommen, ja, diese AG zu besuchen. Die war auch relativ klein. Beim ersten Training waren wir zu fünft. Und der Trainer hat kurz erklärt, was wir machen. Hat dann gefragt, wer ins Tor gehen möchte. Und diese betretene Stille hat mich dann, ja, ein bisschen gestresst und ich habe gesagt, komm, ich gehe ins Tor. Da habe ich mich nicht so ganz schlecht angestellt und das war der erste Zugang zum Handball und dann auch gleich zu der Position im Tor und so sollte es dann sein.
Einmal drin und nie mehr raus sozusagen.
So sieht's aus. Ja.
Und eigentlich im Prinzip nur, weil die anderen nicht rein wollten ins Tor.
Ich glaube, als junger Mensch möchte man gerne klar mit dem Ball spielen und natürlich als Schütze aufs Tor zu werfen, das ist viel, ja, macht, glaube ich, viel mehr Spaß, ist viel mehr Spannung im Tor. Auch das ist ja immer wieder in der Erklärung, wie kann man so Bälle halten, ist ja eher unnatürlich. Ne? Es kommt jemand mit einem Gegenstand, der auf dich zielt und du machst dich, also normalerweise der normale Reflex wäre ja, sich wegzudrehen und zu schützen und du sollst dich nur groß machen und dich so positionieren, dass der Schütze dich trifft. Ja, das ist schon sehr unnatürlich. Deswegen ist das, glaube ich, auch keine Position, die so sehr beliebt ist. Aber macht sie umso herausfordernder.
Du bist relativ groß, oder? Oder täuscht das?
Das täuscht. also wenn man aktuell sieht, Andy Wolf, ich glaube, ist Mitte, Ende 90. David Späth ist sogar über 2 Meter. Ich glaube, da liegt die Tendenz halt, dass Torhüter doch eher über 1,90 groß sind. Ich bin 1,88 und bin deswegen für einen Torwart doch auch eher klein.
Also für einen Handballtorwart eher kleiner. Hat das, apropos klein, hat das einen Einfluss in der Art, wie man das Torhüter-Dasein lernt, dass das Tor kleiner ist als zum Beispiel beim Fußball?
Von den Übungen her. Meinst du, dass...
Ja, von den Übungen her, von den Abläufen her, dass man sich kann gewöhnen, okay, das Tor ist jetzt nicht riesig, im Gegensatz zum Fußball, sondern eher kleiner. So meine ich das so. Hat das einen Einfluss?
Also natürlich auf der einen Seite ist es von Vorteil, wenn du natürlich groß bist. Du hast natürlich hier die Unterschiede zwischen großen und kleineren Menschen. Kleinere Menschen sind oft tendenziell explosiver und schneller. Bei den Großen ist es die Herausforderung, koordinativ die langen Extremitäten zu koordinieren. Und wenn man das sieht, ob aktuell natürlich bei den Top-Torhütern Andy Wolf und David Späth, können die trotz ihrer Körpergröße ihre Beine und ihre Arme sehr gut koordinieren und wissen sehr gut, was sie machen. Von daher ist das schon mal eine ideale Konstellation. Im Handballtor ist es, glaube ich, eher, dass du versuchst, den Bereich, wo der Ball hinkommen kann, einzugrenzen. Das versuchst du halt mit deinem Stellungsspiel oder halt mit Beobachtung, mit Zusammenarbeit des Abwehrspielers, da doch die Entfernung und die Geschwindigkeit der Würfe extrem hoch ist. Ja, so. Und so ist es dann eher, dass die Bewegungen, ob bei Würfen vom Kreis oder aus dem Rückraum, eher auf eine Beobachtung und Stellungsspiel aus ist. Und beim Fußball ist es mit Sicherheit ähnlich, aber ich glaube, dass die Torhüter noch länger warten, um genau zu erkennen, wo könnte der Ball jetzt hinkommen? Deswegen gibt es da rein strategisch schon kleine Unterschiede. Das merke ich auch ab und zu, da ich ab und zu bei Benefizspielen dabei bin, für Lotto Toto in der Pfalz. Da darf ich mich dann auch ins Fußballtor stellen. Und von daher ist es ähnlich, aber dann in Nuancen doch anders.
Wie war denn das, als du das erste Mal, noch nicht mal auf Profiniveau, sondern vielleicht auf Jugendniveau, das erste Mal im Tor standst und dann waren 7 Meter gegen dich? Was hast du da gefühlt oder gedacht? Gedacht, oh, der haut mir jetzt aus 7 Metern mit über 100 Kilometer die Stunde oder ziemlich deftig gleich den Ball um die Ohren. Hast du da Angst gehabt oder Respekt oder wie hat sich das angefühlt?
Ja, da war schon eine Form von Angst und Respekt. Also erstmal habe ich natürlich noch nicht die Erfahrung gehabt und die vielen Würfe, die ich dann irgendwann im Profialter hatte und auch die Qualität und die Genauigkeit der Würfe war dann natürlich nicht so wie im Spitzenhandball. Dann muss man so sehen, dass alleine schon der Altersunterschied von einem halben Jahr bis Jahr rein vom Wachstum her deutliche Unterschiede macht. Das heißt, wenn du dann im Tor stehst und da kommt ein, du bist 14, 15 und ein 16-Jähriger wirft aufs Tor, sind die Bälle natürlich mit einmal deutlich schneller und es ist sehr ungewohnt. Deswegen gab es da auch im jungen Alter natürlich Gegenspieler, vor denen man dann Respekt oder dann auch Angst hatte. Ja, das ist ganz klar und das ist halt ein Prozess, in dem man dann reinwachsen muss, was sich dann aber im Spitzenbereich nachher legt. Natürlich gibt es auch da Schützen, die extrem fest werfen und die vielleicht auch von ihrer Koordination ja die Bälle nicht immer genau wissen, wo sie hinkommen. Das ist dann unangenehm. Aber das gehört dann irgendwo zum Geschäft mit dazu. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für den jungen Torwart, sich dem zu stellen, dass Bälle halt dann auch mal dahin kommen können, wo sie sehr schmerzhaft sind, ja, im Gesicht oder dann bei uns Männern eher dann im unteren Bereich. Ja, das ist unangenehm, aber trotzdem musst du dich wieder so stellen, dass du halt nicht bei jeder Aktion dich mehr oder weniger schützen vor die Stellen, hinstellen kannst, die schmerzhaft sein können, sondern du musst das Risiko eingehen.
Mhm. Beim Handball ist ja so, dass die Feldspieler, jetzt mehr als der Torhüter, des Öfteren pro Spiel gewechselt werden, also ähnlich wie beim Eishockey. Macht das als Torhüter einen Unterschied oder merkst du das dann oder musst du dich darauf einlassen, dass du jetzt ist nicht mehr die Nummer 5 und 8 und 7 auf dem Feld, sondern die Nummer 4, 6 und 9. Und das macht dich als Torwart auch was anderes? Oder sagst du, ja, ist eigentlich im Prinzip egal, ich habe mein eigenes Spiel, ich muss auf mich selber gucken, dass ich möglichst wenig Bälle reinkriege?
Ja, meinst du jetzt von der Qualität der Spieler oder dass jetzt andere Spieler drin sind?
Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Weniger von der Qualität, sondern mehr vom Rhythmus, von der Abstimmung her und so, rein vom Team her. Ja.
Ja, also du meinst vom Gegner, wenn Würfe kommen oder?
Genau, oder auch wenn eben die gewechselt wird und jetzt stehen die anderen, hast du andere Mitspieler auf dem Feld, auch andere taktische Anweisungen und so weiter.
Ja.
Gibt's da, macht das was?
Klar, gibt es, ich sag mal so, oftmals eine, wenn ich jetzt mal die eigene Mannschaft nehme, die Stammformation in der Abwehr, natürlich ist diese Formation auf der einen Seite von ihrer Qualität oder aber auch vom Eingespieltsein natürlich dann oftmals optimal. Man hat die Spieler dann vor sich und durch die vielen Aktionen, die man dahinter gestanden hat, entstehen gewisse Routinen. Ja, so. Und wenn das dann auseinandergenommen wird, dann sind das zwar Nuancen, aber das kann natürlich dann da auch das eigene Spiel in irgendeiner Form beeinflussen, ne? Weil dann einfach vielleicht der Abwehrspieler nicht mehr so gut im Block steht oder nicht mehr in der Lage ist, den gegnerischen Schützen so zu stören beim Wurfversuch, dass er entsprechend mir so helfen kann, dass ich den Ball gut parieren kann. Ja, also das sind alles Dinge, die Einfluss haben. Was den Gegner angeht, geht es, glaube ich, darum, dass man sich über alle Spieler bestmöglich informiert, was deren Wurfvarianten angeht von den verschiedenen Positionen. Deswegen, natürlich war es, also wenn ich die Nationalmannschaft sehe, haben wir oftmals mit einer Stammformation gespielt und das hat es mir natürlich dann oftmals auch leichter gemacht. Ja, es ist dann immer schwierig, wenn jemand von der Bank kommt, der vielleicht nicht dieses Selbstvertrauen hat, der nicht das Selbstbewusstsein hat, der will zwar alles geben, aber dem fehlt dann diese Ruhe und Sicherheit, im richtigen Moment das Richtige zu tun.
Du warst knapp 20 Jahre lang im Profi-Handball dabei, warst bei den oder mit den drei größten, erfolgreichsten Handball-deutschen Mannschaften in Magdeburg, in Rhein-Neckar-Löwen und Kiel. Wie hast du die Entwicklung des Handballs die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, wo du aktiv dabei bist, mitbekommen? Findest du, das hat sich super entwickelt, oder findest du, es hat ein paar Dinge, die sich schlecht entwickelt haben? Wie blickst du darauf?
Also der Handball hat sich natürlich deutlich weiter professionalisiert. Ja, ich glaube, dass die gesamten Rahmenbedingungen, was Trainingsbedingungen angeht, Trainingszeiten, Individualisierung der Spieler, also da nehme ich gerade mal die Torwartposition. Ich glaube, dass jeder Verein heute einen Torwarttrainer hat, was ich natürlich nur befürworten kann, weil du brauchst individualisiertes Training, ob das Athletiktraining ist, ob das Stärken- und Schwächenanalyse ist, wo man selber vielleicht gar nicht in der Lage ist, sondern da braucht man einen kompetenten Partner, der sich mit einem austauscht. Ja, und hier geht es oftmals darum, Umstellungsspiele, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, gerade Würfe von außen werde ich oftmals gefragt, ob man hier Tipps und Ratschläge geben kann. Viele sagen zwar, ja, das muss doch einfach sein, der Winkel ist klein, aber der Schütze hat halt auch wenig Chancen, ja, irgendwo weiter an einem vorbeizuwerfen. Das heißt, die Würfe kommen alle relativ knapp am Körper vorbei. Und das bedeutet natürlich, dass man dann sich entweder wegdreht oder zu früh, zu spät reagiert und. Und hier brauche ich halt Strategien, die ich nur über viele Wiederholungen optimieren kann. Ja, und da kann ich als Beispiel nehmen, wenn ich sehe, wie sich das Torwartspiel von Andy Wolf verbessert hat, gerade bei Würfen von außen, ja, steht deutlich ruhiger, länger, kompakter, ja, die Beine sind auf dem Boden. Also da hat sich vieles getan. Der Handballsport ist deutlich, wie gesagt, professioneller geworden, was das individuelle Training angeht, aber auch, glaube ich, was die gesamte Lebensweise und so weiter angeht. Ja, also natürlich waren wir auch Profis, was die Trainingsanzahl anging. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen waren nicht immer so bekannt, auch was Essen angeht. Ne? Also was weiß ich, Kohlenhydrate, Supplementierung und. Da sind die Jungs heute deutlich besser, was die Trainingsinhalte angeht und auch was Trainingszeiten angeht. Ja, also soweit ich weiß, legt man halt wirklich die Trainingszeiten zu moderaten Zeiten. Ja, das kann man jetzt nicht immer vergleichen mit, ich sag mal, dem klassischen Arbeitnehmer, sondern Regeneration und so weiter aufgrund der Intensität, die sollte schon immer gegeben sein. Und je später ein Training dann in den Abend reingeht, ja, umso schlechter ist es dann auch mit dem Essen zum Beispiel. Ne? Also da habe ich einfach dann Erfahrungen gehabt, wo wir teilweise relativ spät trainiert haben. Ja, dann kannst du davor nichts essen, danach hast du Riesenkohldampf, und wenn du dann um 10 eine Riesenmahlzeit zu dir nimmst, dann ist das natürlich für den nächtlichen Schlaf dann nicht so toll, ja. Und all so kleine Rädchen, an denen hat man gedreht, die hat man optimiert. Und wenn man heute das Spiel sieht, ich möchte mal, wir reden ja jetzt gerade zu Zeiten der Weltmeisterschaft, das Spiel zwischen Dänemark und Deutschland sieht, welches Tempo, welche Geschwindigkeit, welche Passqualität man hat. Also das ist schön zu sehen, wie sich der Handball entwickelt hat. Es ist für jemanden, der Handball noch nie gesehen hat, teilweise grenzwertig, denke ich mir, weil das Tempo so hoch ist, dass ein Laie gar nicht mehr mitkommt. Ja. Aber die grundsätzliche Tendenz, wo sich der Handball hin entwickelt hat, finde ich begrüßenswert. Manchmal sind Entscheidungen für Schiedsrichter sollten leichter gemacht werden. Soll gar keine Kritik an Schiedsrichter sein, weil ich will mit denen nicht tauschen, weil es so viel enge und knappe Entscheidungen gibt, die am Fernsehen natürlich leicht zu analysieren sind. Ich weiß aber, wie es ist, wenn du selber auf dem Feld stehst und einen Bruchteil von einer Sekunde entscheiden musst, dann ist das wirklich schwer. Das wird, glaube ich, die Herausforderung in Zukunft sein, dass wir das Regelwerk oder die Entscheidung so vereinfachen, dass sie für den Laien nachvollziehbar sind und so wenig wie möglich Diskussionsstoff geben. Was schwierig sein wird, weil es ist einfach oftmals eng, ob das jetzt ein Foul oder 7 Meter war oder ein Stürmerfoul. Die Gesundheit der Spieler sollte immer im Vordergrund stehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass, was viele Athleten angeht und auch viele Fans, die Handball sich gerne angucken, ist diese Körperlichkeit. Ja? Und da sollten wir nicht zu sehr, ich sag mal, den Sport verweichlichen. Wie ich es gerade gesagt habe, ist es schwer, Entscheidungen zu treffen. Aber man hört es ja selber oftmals aus dem Bereich der aktiven Athleten, dass sie sagen, hey, sollte nicht zu weich werden.
Mhm. Ja. Sondern der harte am Schnitt, hart, aber fairer Sport bleiben, für den er ja auch deswegen ja auch geliebt wird von vielen, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja.
Genau, wie gesagt, diese Körperlichkeit
gehört dazu.
In meinen Anfängen, in den 90ern, da hattest du als Auswärtsmannschaft das natürlich doppelt schwer, weil die Schiedsrichter oftmals eher die Heimmannschaft etwas, ich sag mal, bevorteilt haben. Da war aber nochmal eine ganz andere Härte.
Okay.
Wie gesagt, aufgrund der Athletik und der Schnelligkeit des heutigen Spiels muss man natürlich die angreifende Mannschaft oder den angreifenden Spieler schützen. Aber es wird ein schmaler Grat sein. Ich sag mal, gerade bei Würfen von außen ist es dann oftmals schwer zu erkennen, schindet jetzt der Schütze einen 7 Meter oder sucht den Kontakt, um einen 7 Meter und 2 Minuten Strafe herauszuholen oder eben nicht. Steht der Abwehrspieler schon oder nicht? Also das ist oftmals sehr, sehr eng. Wie gesagt, ich möchte da gar nicht in der Rolle der Schiedsrichter sein, aber da muss man sich halt überlegen, inwieweit es Lösungen gibt, die es vereinfachen.
Ja, wenn du jetzt gerade was mit dem Schinden angesprochen hast, eine der Meinungen von vielen von außen, was Handball echter und nahbarer macht und auch authentischer, ist, dass man sagt oder dass man das Gefühl hat, die Handballer, die schinden immer eher weniger, sondern beziehungsweise die Schwalbe, wie man im Fußball sagt, das heißt, es ist härter unterwegs und sind aber auch nicht irgendwie gehässig oder so, sondern wenn ein Foul passiert ist, dann hält man sich hoch und dann geht es weiter und so. Ist das so? Ist das tatsächlich so oder ist das ein bisschen falscher, trügerischer Blick von außen?
Nein, also das kann man wirklich sagen, dass man oft hart zur Sache geht und aber sich dann auch schnell wieder aufhilft. Es sind dann wirklich Nuancen, ja. Und oftmals als Insider weißt du ja dann auch schon, bei welche Spieler das dann sind. Ne? Das ist natürlich die Gefahr, das soll natürlich keine Vorteile schüren. Das heißt, wenn dann die Schiedsrichter schon wissen, ah, der und der führt gerne, ja, dann gehst du immer davon aus, dass er das versucht. Ja, also
ja, wie im Fußball hat
es gesagt, es ist immer einfach, draußen zu sitzen und in der zweiten, dritten Zeitlupe dann sagen zu können, oh, das war aber, der stand schon, der Abwehrspieler, ne? Oder hier hätte er jetzt nicht unbedingt hinfallen müssen. Aber ich glaube, jeder von den Aktiven oder auch Großteil Fans, die regelmäßig Handball gucken, die sehen relativ schnell, ob jemand jetzt einen Freiwurf schindet oder nicht. Also deswegen, da ist der Handball schon ziemlich ehrlich, weil man das auch relativ gut sieht, ob das Foul ausreicht, um eine Zeitstrafe hervorzurufen oder eben nicht.
Zum Thema Schiedsrichter ist mir jetzt vorhin der Gedanke gekommen, weil du gesagt hast, es wird immer schneller und immer schwieriger. Würde dem Handball so eine Art Video Assistant Referee wie im Fußball helfen? Vielleicht?
Ja, um auch die schnelle Entscheidungsfindung hervorzurufen, ne? Weil immer dann wieder Zeit, I'm out, dann rennen die beiden Schiedsrichter dahin. Man wird seine Gründe haben, warum man das so macht, wie man es jetzt macht, weil ich glaube, es ist für die Schiedsrichter auch unangenehm, wenn dann ständig ein Dritter sie überstimmt. Also deswegen werden sich die Verantwortlichen schon Gedanken gemacht haben, warum sie es so machen, wie sie es jetzt machen. Aber es kann eine Hilfe sein, um das Spiel, ich sag mal, weiter attraktiv zu halten und keine großen Unterbrechungen zu haben.
Du hast in deiner aktiven Karriere mit vielen, vielen Sportlern oder vielen Handballern, Profis und auch unter vielen oder einigen Trainern gespielt. Wer war für dich persönlich der größte Herausforderer in einem Team, ob es jetzt in der Nationalmannschaft oder Verein ist eigentlich egal, der dich am meisten herausgefordert hat oder gefordert hat, dass du die Nummer 1 bleibst oder wirst am Anfang erstmal.
Ja. Welcher Trainer meinst du?
Trainer, gehen wir beides. Machen wir erstmal Mitspieler und dann Trainer.
Ja, ich glaube, dass erstmal jeder Trainer seinen Anteil daran hatte. Du brauchst, ich sag mal, gerade in jungen Jahren oder wenn du auf dem Weg bist, natürlich Trainer, die dich inhaltlich fördern, dir aber auch eine Chance geben. Ja, ich glaube, dass ich bin Anfang, Mitte der 90er in die erste Männermannschaft des SC Magdeburg gerutscht. Also erstmal der erste Trainer, der mich entdeckt hat und der ein Talent in mir gesehen hat. Dann war es schon der zweite bei der Sichtung, der mir Großes prophezeit hat, der in mir so ein großes Talent gesehen hat, dass er mich als 10-Jährigen beim ersten Trainingslager schon angesprochen hat und dass er aus mir den Nationalspieler machen würde.
Nicht schlecht.
Und das, wo man so ein Idol wie Wieland Schmidt als Vorbild hat und den in dem Moment dann mit gleichzusetzen, war für mich natürlich zu der Zeit damals, deswegen habe ich das natürlich auch nicht mehr vollgenommen. Dann waren das die Trainer im ersten Trainingszentrum, dann, dass ich zur Sportschule gekommen bin, was natürlich Grundlagen waren, dass ich viele Trainingseinheiten bekommen habe, viele Würfe schon auf Tor bekommen habe. Da kam die Wiedervereinigung, dann die ersten Trainer, die mir überhaupt die Chance gegeben haben, dass ich dann bei der ersten Männermannschaft mit trainieren durfte, dass ich dann Einsatzzeiten bekommen habe, dass ich dann auch 4 Spielanteile bekommen habe. Ja, SC Magdeburg Mitte der 90er war so im Mittelfeld. Aber das war natürlich die Grundlage, um einfach auf diesem hohen Level Erfahrung zu sammeln. Ja, so deswegen hat da in der Hinsicht jeder seinen Anteil. Ingolf Wiegert hat ein Jahr lang mit mir vormittags, also mittwochs Vormittag, eine Stunde Training gemacht. Ja, Torwarttraining. Ja, und das waren, ich sag mal, einfache Übungen. Ja, was weiß ich, Liegestütz, anschlagen, rüberlaufen. So, das hat mich aber schon extrem weit gebracht. Alleine dieses eine Jahr. Deswegen ist das immer schwierig. Deswegen muss man das auch mal ein bisschen ausholen und auch erklären. Ich bin Heiner Brandt dafür dankbar, dass er mir in der schwierigen Phase vor der Weltmeisterschaft zur WM die Chance gegeben hat. Ne? Also auch er ist damit ein großes Risiko eingegangen. Ich war damals in Kiel 3. Torwart. Und das Risiko für ihn, einen Spieler mitzunehmen, der in seinem Verein überhaupt nicht spielt, war ein großes Risiko. Da bin ich dem Heiner dankbar. Was die sportfachlichen Dinge angeht, war Noka Sedarusic der Trainer, von dem ich am meisten gelernt habe. Der konnte aus dem Stehgreifen Torwarttraining machen mit Übungen, die ich vorher nie gesehen habe. Und was das taktische Verständnis angeht, Kleinigkeiten, aber Einlaufen von außen. Wo habe ich als Ballführender anzugreifen bei einer Überzahl, bei einer Gleichzahl? Dass ich als Torwart da stand und sagte, okay, das habe ich noch nie gehört, aber es macht absolut Sinn. Ja. Deswegen, bei all den Erklärungen, die ich jetzt gegeben habe und die Wichtigkeit jedes Trainers, was meine Karriere angeht, war in Summe Noka Sedarusic fachlich derjenige, von dem ich am meisten gelernt habe. Der mich auch am meisten gefordert hat, weil er mich natürlich auch in Situationen gebracht hat, wo ich mit einmal gar nicht mehr gespielt habe, ja, was dann auch alles mit einmal über den Haufen wirft. Aber gut, das zeigt dann auch den Weg des Profisports. Da ist halt nicht nur immer Licht und Sonnenschein, sondern da gibt es auch Schattenseiten.
Ja,
aus diesen ganzen Erfahrungen habe ich heute mein Bild und meine Sichtweise auf den Handball, auf Training, was ist notwendig und um Leistung zu erbringen. Das eine ist ja mit Talent und Fleiß nach oben zu kommen. Aber ich glaube, die größere Herausforderung ist, oben zu bleiben. Weil wenn du dann der, ich sag mal Anführungszeichen, der Gejagte bist, ist ja immer die Frage, wie gehst du mit der Situation um? Fühlst du dich als Gejagter oder fokussierst du dich mehr auf dich? Was ist notwendig? Woran ist immer zu arbeiten? Professionalität, Basisarbeit und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Dinge, über die ich dann auch wie jetzt in unserem Gespräch gerne drüber rede.
Gibt es, oder das gibt es mit Sicherheit, gehe ich von aus, welchem Menschen bist du am meisten dankbar, dass er dich auf dem Weg zum Handballer oder zu dem, was du nachher wurdest, begleitet hast? Oder anders gefragt, wem bist du vielleicht auch am meisten schuldig oder am dankbarsten? Wer hat dich am meisten unterstützt in deiner Zeit?
Also das war zu Beginn auf jeden Fall natürlich meine Eltern, die Grundlagen gelegt haben, dass ich mich auf Fall auf den Handball konzentrieren konnte. Und dann später war es meine Frau und meine Kinder, die entsprechend Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass ich diesen Profisport, der einem dann ja auch alles abverlangt, das ist ja nicht nur im Vereinstraining, sondern gerade auch in der Zeit, wo ich viele Spielanteile in der Nationalmannschaft bekommen habe, ist das natürlich eine sehr intensive Zeit. Und da brauchst du entsprechend jemanden, mit dem du jeden Tag zu tun hast, der dir dann den Rücken in der Hinsicht frei hält. Ja, also deswegen ist das wirklich das persönlich nahe Umfeld und wie gesagt in den Anfängen meine Eltern und dann später meine Frau.
Ist das, wie schwierig ist es als Handballprofi, sportliche Karriere und Privatleben zu vereinen, beziehungsweise wo sind die Dinge, die man vielleicht wegstecken muss oder abstecken muss und sagen muss, da muss ich jetzt einfach Abstriche machen, um meine Profikarriere nicht zu gefährden?
Ja gut, das ist immer eine Herausforderung, auf der einen Seite den Fokus auf die Professionalität zu haben. Das heißt, alles, was notwendig ist, das ist ja nicht nur immer das Mannschaftstraining, was ansteht, sondern das ist ja auch die individuellen Bedürfnisse für die Professionalität, die man dann selber für sich entsprechend empfinden und spüren muss. Ich habe es gerade angedeutet, ob im Verein und Nationalmannschaft, wenn ich jetzt so zurückblicke oftmals und mir überlege, wann waren mal freie Tage, das war wirklich selten, ja. So, und natürlich ist es klar, wenn man dann Familie und kleine Kinder hat, dass die entsprechend auch Ansprüche haben. Und dass, wenn mal ein freier Tag ist, dass natürlich die Familie gerne dann den Papa haben möchte. Ja, obwohl ich vielleicht im Kopf hatte, heute wäre mal Couch ganz gut, ja. So, und das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Auch da im Nachgang, ja, macht man mit Sicherheit nicht immer alles richtig, ja. Aber das ist der Weg des Lebens. Ich glaube, es geht uns allen so, ne? Wenn man in der Situation ist, dann ist man oftmals von Emotionen oder Empfindungen getrieben. Aber ich glaube, dass ich das im Großen und Ganzen gut hinbekommen habe. Das ist immer ein Balanceakt und ein schmaler Grat, allem gerecht zu werden. Ja. Irgendwas bleibt, glaube ich, immer auf der Strecke. Und in dem Moment, klar, stand für mich natürlich auch der Handball absolut im Vordergrund, weil er, ich sag mal, auf der einen Seite für mich so wichtig war, er hat mir alles gegeben. Natürlich auch gerade, dass ich die Möglichkeit und die Chance hatte, ob in Magdeburg, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen oder auch Nationalmannschaft eine lange Zeit, um Titel mitzuspielen. Ja, das ist natürlich das, was einen auch anspornt. Ja, und da gilt es dann natürlich an jedes Spiel hoch professionell und fokussiert dann zu sein. Und das kostet natürlich Energie. Ja, so, und allen da gerecht zu werden, das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, das geht jedem so, ob im normalen Berufsleben oder im Profisport. Das sind die Herausforderungen, die wir zu lösen haben. Und ich glaube, dass ich das in Summe ganz gut hinbekommen habe.
Du hast vorher die Wende erwähnt. Wie hast du als Sportler, jetzt vielleicht mal aufs Handball verkleinert, diesen Wandel denn mitbekommen? Hat das im Handball etwas gemacht? Ich gehe mal davon aus, hat ja in der gesamten Gesellschaft, in Deutschland, auf der Welt was gemacht. Wie hat das denn Handball verändert oder dich persönlich auch? Oder welche Einflüsse hatte das plötzlich, dass aus zwei plötzlich ein Deutschland wieder wurde?
Ja, na gut, das kann ich ja nur aus der Erfahrung, aus Gesprächen. Da war vielleicht, ich sag mal, ein großes Erlebnis, das war die Olympiade 92. Als man hier zwei Verbände zusammengelegt hat. Ich glaube, wenn man die Individualität der Spieler, die dort aufgelaufen sind, von Ost und West zusammenlegt, dann hätte man gut und gerne sagen können, hey, die müssen ja mit dem Titel mitspielen. Aber ich glaube, dass die Reize, die für viele gerade, ich sag mal, also ich glaube für beide, ne, auf der einen Seite für die Spieler aus Westdeutschland, aber vor allen Dingen für die Spieler aus Ostdeutschland, bei der Olympiade in Barcelona stattgefunden haben, glaube ich, dass die Fokussierung dort sehr schwer gefallen ist. Ne? Und auch da spielen, glaube ich, viele Vorurteile mit, ne? Dass man nicht als wirklich eingeschworene Einheit dort aufgelaufen ist, sondern als schon eine Ansammlung von vielen Individualisten. Ja, so. Und deswegen waren die Ergebnisse da, glaube ich, noch nicht so berauschend. Ich glaube, dass viel Handball-Know-how aus der DDR mitgekommen ist, weil man hier auch, glaube ich, gerade auf wissenschaftlicher Basis schon sehr intensiv und viel gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz war ja die Spieler aus Westdeutschland, haben ja alle gespielt in Top-Mannschaften, die auch im Europapokal gespielt haben. Also deswegen war das mit Sicherheit eine große Ansammlung. Und da gab es, glaube ich, nach der Olympiade 92 einfach eine große Zäsur, dass dann bei den nächsten Großturnieren viele junge Spieler wieder eingeladen wurden und man versucht hat, hier eine neue erfolgreiche Mannschaft aufzubauen. Ja. Deswegen, der DDR-Sport hat ja, glaube ich, schon dafür gesorgt, jetzt nicht nur im Handball, sondern vor allen Dingen gerade bei den Individualsportarten, dass Deutschland bei Olympiaden immer noch gut vertreten war. Das sehen wir jetzt am Medaillenspiegel, dass die Athleten natürlich über die letzten 30, 35 Jahre so langsam draußen sind. Ja, dass wir da in vielen Bereichen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil andere Länder einen höheren Fokus auf den Spitzensport haben Und das wäre eigentlich ein Wunsch. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Ich glaube, dass die Organisation des Spitzensportes in der DDR sehr gut war. Klar wurde es auch hier mit Sicherheit von der Politik entsprechend genutzt. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Spitzensport, der ja immer aufbaut auf eine breite, auf einen breiten Sport, auf eine gute Substanz für jedes System, und da denke ich völlig unpolitisch, immer von Vorteil ist. Das heißt, durch den Breitensport kommen viele Kinder einfach in Bewegung. Und wenn wir die Probleme heute sehen, ob das die Digitalisierung oder dass viele Kinder einfach einen viel zu hohen Anteil ihrer Freizeit mit digitalen Medien sich beschäftigen und der Konsum von Lebensmitteln, wenn wir da die Kinder uns heute angucken, dann ist das natürlich kein gesunder und kein guter Trend. Und jeder, der sich ein bisschen auch mit Hirnforschung und so weiter auseinandersetzt, weiß, dass Bewegung und Lernen ganz eng miteinander zu tun haben. Ja, so, und deswegen kann es aus meiner Sicht nur dahin gehen, dass wir den, vor allen Dingen den Breitensport, der die Basis ist für den Spitzensport, deutlich stärken in jederlei Hinsicht, um hier wieder eine gesunde und auch erfolgsorientierte Generation nach oben zu bringen.
Hat sich der Sport, der Handball Deutschland, hat sich ja, wie du es gerade gesagt hast, hat da eine schwere Zeit mit der Wende, sich erstmal wieder zu finden und so weiter. Wie hat es aus deiner Sicht Handball Deutschland dann geschafft, in den Jahren und Jahrzehnten danach ja so an die Spitze ranzuknüpfen, teilweise ja dann die Spitze zu sein? Ihr seid Handball-Weltmeister im eigenen Land 2007 geworden, Europameister 2004. Wie hat man das geschafft, dass da so die Schritte wieder hochzugehen?
Ich glaube, dass der Handballsport in Deutschland eine große Tradition hat. Also der Handball ist ja vom Ursprung her, kommt er aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Bereich. Und unsere Stärke ist auf jeden Fall die Breite, die wir haben im Handball. Ja. Klar haben wir dann davon profitiert, dass, ja, ich sag mal, einige ehemalige Spieler aus der ehemaligen DDR, ich nehme da jetzt mal ganz stellvertretend Stefan Kretschmer, aber auch viele andere Spieler einfach eine gute Ausbildung genossen haben. Dass wir, ich sag mal, in der Spitze vielleicht noch nicht gleich so harmoniert haben, wenn man da sich mit Mannschaften vergleicht in den 90er Jahren wie den Russen, den Schweden, den Spaniern, die also natürlich auch alle eine unglaublich gute Ausbildung hatten, die waren einfach einen Schritt weiter. So, und ich glaube, dass wir einfach traditionell ja auch in Deutschland eine gute Ausbildung haben. Es sind Nuancen und Kleinigkeiten, die uns vielleicht fehlen oder gefehlt haben lange Zeit, um uns mit diesen absoluten Top-Mannschaften zu messen. Aber ich will da einfach mal nur ein paar Erfolge. Wir haben 95, standen wir im Halbfinale. Wir haben da gegen die Schweden, sind wir untergegangen mit 10 Toren, haben dann aber für mich gefühlt überraschend vierten Platz geholt. Ja. 98 sind wir Bronzemedaillengewinner gewonnen bei Europameisterschaften und waren dann schon nochmal auf dem Weg und dicht dran, Titel zu holen. 2001 sind wir im Viertelfinale ganz knapp gegen den Franzosen gescheitert. Auch da, und es wurde ja 2007 so ein bisschen in dem Spiel gegen die Franzosen, dass wir da ein paar glückliche Schiedsrichterentscheidungen hatten. Das kann ich bei 2001 beim Spiel gegen die Franzosen, den Franzosen zugutehalten. Da gab es auch ein paar Entscheidungen, die
hat sie wieder aufgehoben.
Zu ihrem Vorteil war, aber egal. Die 2000er Jahre waren dann auch einfach unsere Zeit. Ne? 2002 dann im Finale gegen die Schweden, 2003 gegen die Kroaten, 2004 haben wir dann den Bock umgestoßen mit der Europameisterschaft. Leider ein halbes Jahr später gegen die Kroaten nochmal gescheitert im Olympiafinale. So, also das heißt, über die gesamte Zeit hat der deutsche Handball sich dann deutlich stärker etabliert und wir haben wieder die Chancen gehabt, um Titel mitzuspielen. Mein Wunsch wäre natürlich, wenn ich die Qualität der deutschen Mannschaft sehe, die völlig zu Recht auch geäußert hat, dass wir hier um Titel mitspielen können und sollen und auch das kommunizieren sollen. Wenn ich so eine Mannschaft sehe, wie aktuell die Dänen, ja, die haben eine eigene Klasse, ja. Und da steht oft im Vordergrund so, ja, sie haben Spaß. Das ist mit Sicherheit ein Schlüssel, aber basierend natürlich auf einer großen Qualität. Ja, die haben ja auch erklärt, wie die Umstände sind. Und hier ist halt mein Wunsch auch wieder in Richtung Politik, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo die Kinder einfach eine deutlich höhere Zeit in der Sporthalle verbringen können, ihrer Freizeit. Ja, ich stelle mir das in Deutschland immer so vor, du darfst erst aufs Feld, wenn die Trainingszeit begonnen hat. Und Punkt, wenn die Trainingszeit zu Ende ist, entweder steht die nächste Mannschaft schon da oder der Hallenwart, jetzt mal ganz plakativ so in Hand, ja, Zeit ist zu Ende, alle raus. So, und das wird in anderen Ländern einfach anders gehandhabt. Ne? Und dann können die einfach noch in ihrer Freizeit ein bisschen aus Spaß aufs Tor werfen. Und wir wissen alle, es ist die Wiederholungszahl, ob das Üben von Drehern und Legern oder eigenen Talenten in der Halle, das sich ausprobieren, deine Fähigkeiten verbessert. Und wenn dann entsprechend Spaß am Spiel dazukommt, ah ja klar, dann ist, hast du so ein Ergebnis wie aktuell das Spiel der Dänen. Ja, und da wünsche ich mir, dass wir da noch ein bisschen Rahmenbedingungen, ob von Verbandsseite, was auch immer die machen können, oder aber auch von Politik, die Rahmenbedingungen auch schaffen, dass wir hier den Kindern einfach wieder Möglichkeiten geben, sich mehr auszuprobieren und individuelle Fähigkeiten noch besser ausbilden zu können.
Und dass Spaß immer im Kindesalter zumindest eine längere Zeit auch im Vordergrund steht und nicht gleich Taktik und Physik, oder? Oder ist das
ja,
bald gedacht?
Also natürlich ist Spaß Grundlage. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht die Wichtigkeit des Spiels, dann wird es ernst, dann wird auch ein Nationalspieler wird dann langsamer in seinen Aktionen. Aber wenn er, ich nehme da jetzt mal als Beispiel, nimm allein die Olympiade im letzten Jahr und die aktuelle Weltmeisterschaft. Du hast bei der Olympiade gesehen, dass die Mannschaft einfach Spaß hatte und sie haben nicht darüber nachgedacht, ob sie jetzt einen Fehler machen oder wie auch immer. Und dann kommst du annähernd an dein maximales Leistungsvermögen. Momentan hadern sie so ein bisschen damit, sie haben hohe Ansprüche an sich und es fehlt ihnen so ein bisschen genau diese Leichtigkeit. Ja, und das ist halt gut, darüber zu reden, aber das dann so umzusetzen und umzustellen, ich glaube, die Dänen einfach wissen um ihre Qualität. Die haben natürlich auch alle schon ein paar Titel in der Tasche. Also da ist jetzt nicht der maximale Druck. Die deutsche Mannschaft möchte jetzt diesen Bock mal umstoßen und nicht nur Olympia Silber, sondern die wollen einfach einen Titel holen. So, das ist natürlich eine Herausforderung, die eigene Qualität dann ja in Spaß und Freude am Spiel so umzusetzen, dass es dann für einen Titel reicht.
Traust du der deutschen Mannschaft an dieser Weltmeisterschaft den Titel zu?
Nochmal bitte?
Traust du der Nationalmannschaft an dieser Weltmeisterschaft den Titel zu oder den Finaleinzug? Oder?
Also vor dem Turnier habe ich das gesagt, ja. Jetzt kann ich natürlich erstmal nur den Verlauf des Spieles, des Turnieres bewerten. Wir haben jetzt die Hauptrunde beendet, haben herausragende Torwartleistung. Also besser geht's nicht, also maximal gut. Ja. Das eigene Spiel ist noch, da klemmt noch einiges. Ja, also da müssen wir uns schon noch steigern. Aber das ist möglich. Also 2007 haben wir selber erlebt, dass nach der Vorrunde wir den Hebel umlegen konnten und befreit aufgespielt haben, das Publikum mitnehmen konnten und von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Und das Potenzial hat diese Mannschaft auch. Wir sind Turniermannschaft, haben es oft genug gezeigt, dass wir uns im Laufe des Turniers steigern können und deswegen traue ich das der Mannschaft jetzt auch zu. Und wenn wir da jetzt dann auch nochmal auf Dänemark treffen, wir hatten es ja schon im Hauptrundenspiel, waren wir ja dran auf 2 Tore. Und was passiert, wenn unentschieden ist? Dann denken die Dänen vielleicht auch darüber mehr nach und dann fehlt die Leichtigkeit mit einmal und dann kommt eins zum anderen. Also warum soll das jetzt nicht auch möglich sein? Aber das ist jetzt viel konjunktiv. Also da müssen wir uns aber schon noch auf allen Positionen steigern, was Entscheidungsfindung angeht, was vor allen Dingen auch dann das Abschlussverhalten angeht. Wir haben jetzt übers Turnier hinaus einfach zu viele Bälle verworfen. Aber warum sollten wir uns da nicht steigern und dann ist noch alles möglich?
Ja, hoffen wir das Beste, dass es möglichst weit geht. Was war in deiner Karriere dein schönster und dein schlimmster Moment, den du erlebt hast?
Ja, also schlimmste Momente, klar, sind Niederlagen immer was sehr Unangenehmes. Also
die bitterste Niederlage?
Ja, bitte?
Die bitterste Niederlage vielleicht für dich im Nachhinein?
2004, das Olympiafinale. Da wir ja auch geführt haben, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit zurückliegt, ist es das eine, aber wir haben geführt bis zur 35., 40. Minute und dann kippte das Spiel und das war schon sehr bitter. Also das war eine große Enttäuschung im Nachgang. Dann die Phase danach, nach 2004 bin ich ja dann so in so ein Leistungsloch gefallen und wenn du dann selber spürst, dass du nicht mehr in der Lage bist, also dass es nicht nur einfach ein Formtief ist, sondern dass dir einfach die Energie fehlt, dahin zu kommen, Das war schon auch eine schwere Zeit. Ja, und deswegen bin ich auch umso dankbarer, dass ich Mittel und Wege gefunden habe, aus diesem Tief wieder rauszukommen und dass ich mit Heiner Brandt einen Nationaltrainer hatte, der mir ja auch wieder die Chance und Möglichkeit gegeben hat, nicht nur mich wieder zu zeigen, sondern als Weltmeister und auch bester Torwart des Turniers dieses Turnier zu beenden. Und das ist natürlich die beste oder die größte Genugtuung, die einem dann entsprechend widerfahren kann.
Hast du, du hast gerade die schwierige Zeit erwähnt, hattest du oder hast du ein Zitat, ein Leitmotiv, etwas, an dem du dich in der Zeit oder auch jetzt später, wenn es mal nicht läuft, drangegangen hast oder dran gedacht hast, dass du irgendwie weiter, immer weiter oder wie auch immer, irgendwas in der Richtung, hattest du das damals oder heute noch?
Ja, es geht, glaube ich, immer darum, nach Lösungen zu suchen. Am Ende ist es ja jeden Tag so zu trainieren, sich so herauszufordern, um sich einen Ticken besser zu machen. Was jetzt im Mannschaftssport immer, das geht fließend über. Ja, das ist ja nicht immer so messbar wie in einem Individualsport zum Beispiel. Ja. Aber das Aufgeben in der Form war für mich eigentlich keine Option. Ja, also dieses immer gewinnen wollen, das ist schon eine Herausforderung in so einem Moment, wo du spürst, hey, du kommst einfach nicht mehr ran, weder emotional noch körperlich. Also das war schon eine harte Zeit. Jeder, der sowas erlebt hat, der kann das, glaube ich, gut nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist ein Motto und ein Credo, das gilt für den Sport. Sport ist in der Form natürlich ein gutes Beispiel, weil es dann oftmals messbarer ist und schnellere Auswirkungen hat, als jetzt vielleicht im normalen Berufsleben. Aber das gilt eigentlich für alle, für Kinder und Jugendliche, die auf dem Weg sind, sich zu erkunden, wo liegen meine Talente und meine Stärken. Gilt es immer, Dinge auszuprobieren und da wird man immer auf die Nase fallen. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht so Zitate und wer das gesagt hat, genau im Kopf. Aber es gibt Unternehmer, die gesagt haben, wenn ich schon einmal richtig auf die Nase gefallen ist, ist kein richtiger Unternehmer. Ja? Also ich glaube, es gehört mit zum Leben dazu. Das ist so ein bisschen die Scheu, gerade von uns Deutschen, auf die Nase zu fallen, oh, das ist ja was Gefährliches. Aber ich glaube, wenn man mit amerikanischen Unternehmern spricht, dann sagen die, hey, klar, Analyse ist wichtig und notwendig, Stärken, Risiken abwägen, aber dann Attacke und voll nach vorne. Ja, und ich glaube, das ist eine Mentalität, da ist was dran. Ja, klar gehört dann ein hohes Wissen dazu und Fähigkeiten, die man ausbilden muss. Also jetzt einfach blind Attacke zu laufen, macht, glaube ich, wenig Sinn. Ob im Sport wie auch im Berufsleben. Aber sich sein Leben lang verbessern zu wollen, ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und ich glaube, das ist auch die Form, die einen dann zufriedenstellt. Ja, die Veränderung, ich sag mal im Sportbereich, dass man, ich sag mal, mit Anfang, Mitte 30 vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist wie ein Anfang 20. Also muss ich aber dann mein Training und wenn ich jetzt auf die Position im Tor münze, dann muss ich mich halt anpassen, muss ich Dinge verändern, um trotzdem noch dem gerecht zu werden und dem Erfolg, den man dann ja für sich auch messbar in irgendeiner Form hat, dann entsprechend gerecht zu werden. Das, danach muss man dann immer suchen. Da muss man dann suchen, was gibt es für Mittel und Wege, um entsprechend meinen Zielen dann gerecht zu werden.
Hattest du ein sportliches Vorbild?
Ja, Wieland Schmidt, ist eine große Torwartlegende in Magdeburg, der mit der DDR-Mannschaft Olympia 80 in Moskau gegen die russische Nationalmannschaft erzielt hat und der mit dem SC Magdeburg zig DDR-Titel, Europa Pokal der Landesmeister gewonnen hat und. Er galt in den 80er Jahren ja als einer absolut der besten Torhüter. Und deswegen war er natürlich mein großes Vorbild, hatte noch die Chance, kurz vor der Wende mit ihm zusammen zu trainieren. Also er als Torwarttrainer, dann ist er ja den Weg nochmal gegangen, selber nochmal zu spielen. Und er ist mein großes Vorbild. Wenn ich jetzt so zurückblicke, gibt es viele tolle Torhüter, die ich bewundere, wie Lösungen gefunden haben, um Bälle zu halten, dann auch in einer hohen Konstanz. Also sowas habe ich dann schon immer dann auch gerne gesehen und bewundert.
Wer war dein größter Konkurrent während deiner sportlichen Zeit?
Ja, ich sag mal, wenn man Konkurrent meinst du auf meiner Position als Torwart oder? Also ich glaube, dass ich mich mit meinen Torwartkollegen immer gut verstanden habe. Natürlich steht man indirekt in Konkurrenz, weil man möchte natürlich gerne viele Spielanteile haben, aber klar, derjenige, der mich in der Form ersetzt, verdrängt hat, was jetzt aber nicht sein Problem war, sondern eher, ich sag mal, ein Vereins, Thema war Thierry Omeyer. Er wurde ja geholt in der Phase, als ich dieses Leistungstief hatte und ich dann als Nummer 3 mehr oder weniger auf der Bank saß. Wenn man so will, war er dann vielleicht der größte Konkurrent, aber ansonsten mannschaftsintern bin ich mit meinen Torwartkollegen immer sehr gut klargekommen.
Hattest du auch einen Freund, guten Freund, langen Wegbegleiter in deiner Karriere, wo du im Nachhinein jetzt sagst, hey, ich bin so froh, dass ich den kennengelernt habe in meiner Karriere, weil der mir nicht nur sportlich, sondern auch persönlich sehr viel gegeben hat?
Also auf der Torwartposition war es auf jeden Fall die Nationalmannschaftstorwartkollegen, ob Johannes Bitter, gerade dann bei der Weltmeisterschaft 2007, Christian Ramota, Christian Hannawald, ja, da habe ich profitiert, Andreas Thiel, ja, Jan Holbert. Also das waren tolle Erfahrungen. Auf Vereinsebene war es Matthias Andersson beim THW Kiel, mit dem ich eigentlich die gesamte Zeit zusammengespielt habe, wir auch privat viel miteinander zu tun hatten. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen war es Slawomir Schmal, mit dem ich sehr gut klarkam. Ja, auch wenn er dann teilweise näher am Ende hin mehr Spielanteile hatte, aber war ein guter Typ, war ein überragender Torwart und wir sind gut miteinander klargekommen.
Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, zwischen den drei Vereinen, wo du aktiv warst, wo hattest du die schönste, die beste Zeit für dich persönlich, mal ausgenommen von den sportlichen Erfolgen, die natürlich dazugehören?
Ja, da muss ich zwei nehmen. Das muss ich chronologisch machen. Das ist natürlich der SC Magdeburg, dem ich alles in der Form erstmal zu verdanken habe, aus der Jugendförderung und dann später Einsatzzeit in der ersten Liga, Spielanteile. Ich habe mit dem SC Magdeburg, bin ich Meister geworden, zweimal Europapokal, Pokalsieger geworden. Also deswegen, hier habe ich ja die Grundlage schaffen dürfen, dass ich überhaupt auf so einem Level spielen konnte. Und die intensivste Zeit war es, glaube ich, beim THW Kiel. Ja, also was Erfolge anging, was dann auch Spielanteile anging in der Nationalmannschaft. Es aber auch Phasen gab, die ich eben angedeutet habe, wo ich für diese Intensität auch bezahlt habe. Ja, ganz klar. Deswegen die intensivste Zeit und was die Erfolge angeht, Kiel. Der größte Lernprozess als junger Spieler, dann auch zum Führungsspieler hin. Ich bin ja dann auch Alfred Giesler und habe mich jetzt zum Kapitän gemacht, dass ich dann entsprechend auch Führungsrollen übernehmen durfte. Habe ich natürlich viel beim SC Magdeburg gelernt.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Das war so eine typische Sportjournalistenfrage, aber es mich trotzdem wundert. Wenn es eine Sache gäbe oder gibt, die du in deiner sportlichen Karriere nochmal erleben dürftest oder am liebsten streichen würdest, weil sie so schlecht war, fällt dir da was ein oder sagst du am Schluss, es gehört alles zusammen und ist alles so gut gegangen am Ende und ich bereue nichts sozusagen.
Ja gut, ich bereue nichts. Also das kann ich so sagen. Es gehört alles mit dazu. Ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen für mich entschieden. Wenn ich einen Moment nochmal erleben wollen dürfte, wäre das natürlich die WM 2007. Also besser kann man ein Drehbuch nicht schreiben. Auch für mich natürlich persönlich mit meiner gesamten Vorgeschichte. So ein Happy End zu erleben und das Ganze drumherum. Damals war ja Handball noch nicht so medial. Und wie das im Laufe des Turnieres gewachsen ist, dass mit einmal ein Großteil der Sender eine Pressekonferenz übertragen hat, live vom Handball. Die Erfahrung dann ja in den Finalspielen in der Köln Arena erleben zu dürfen, dass Fans uns vom Hotel zu Hunderten empfangen haben, an den Autobahnen, an den Brücken standen mit Fahnen und so weiter. Also sowas erleben zu dürfen, das ist einmalig und dafür bin ich natürlich sehr dankbar.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Schlusspunkt von diesem Gespräch. Henning, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier bei Sportsfreunde dabei zu sein. Nochmals, war mir eine ganz große Ehre, dich hier zu haben, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Erfolg für alles, was du machst, Experte, Buchautor und weiteres. Und ich hoffe, es hat auch dir ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür. Danke für die Einladung. Und ich wünsche dir auch alles Gute.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Alles Gute dir. Tschüss.
Danke gleichfalls.
Tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.